können, warum wir eben auch der Meinung sind, dass die Privatisierung eben nicht aufgrund der leeren Haushaltskassen erfolgt. Und ich würde jetzt noch nur ganz wenige Minuten, 3-4 Minuten, also noch die Chance geben für 1-2 Rückfragen und ansonsten mit dem Wohnungsblock dann auch den Wohnungsblock übergeben. Christian Zeller ist auch noch beim Abschlusspodium, wird er noch da sein und da werden wir auf alle Fälle auch viel Zeit haben zum Diskutieren und wir werden auch ansonsten nach den thematischen Blöcken auch immer noch Diskussionsrunden einlegen können. Gibt es Rückfragen? Ist es möglich, nach vorne zu kommen und dieses Mikrofon hier zu meiner Linken zu benutzen oder nur jetzt auch laut aus dem Publikum heraus? Ja, bitte.
Ich habe nur eine Frage. Mein Name ist Ludwig, ich bin SPD-Mitglied unter anderem. Ich habe nur eine Frage. Ich stelle also eigentlich mehr fest, dass es sich bei den Kundengesellschaften wesentlich um, ich sag mal, angelsächsische Gesellschaften handelt, also um amerikanische Fondsgesellschaften handelt. Und unter dem Hintergrund von doch erheblichen Pleitewellen in den Vereinigten Staaten von Fondsgesellschaften hat man sich jetzt in Amerika, so wie damals in den 20er Jahren die kalifornischen Firmen, Europa ausgesucht, als das hervorragende Gebiet, um Investitionen zu geben, um Menschen in einem Schneeballsystem in Amerika vorzukaufen, dass ihre Pensionen nur dann sicher sind, wenn man also in Europa, wo die Welt ja in Ordnung ist, gesunde Wohnungsbaugesellschaft mit der gesunden Mieterklientel, und so und nun entsprechend hier in Westeuropa, das heißt speziell natürlich im Wirtschaftswunderland Deutschland investiert. Meine Frage ist, ist es nicht absehbar, dass sich das gleiche abspielt in diesen Fondsgesellschaften im großen Stil wie in den neuen Märkten?
Ja, letztlich schneiden Sie zwei Fragen an. Erstens, es stimmt, dass diese Art finanzdominierter Kapitalismus zunächst in den USA und in England sich durchgesetzt hat, aber seine Wirkung auf globaler Ebene entfaltet. Ich vertrete aber nicht die Meinung, die sagt, jetzt in England oder in den USA ist ein völlig anderer Kapitalismus als in Deutschland, weil auch in Europa sich mittlerweile eine ähnliche Entwicklung abzeichnet, einfach etwas zeitverzögert. Und es ist auch so, beispielsweise, es gibt auch,
nochmal neu starten vielleicht?
Produktivkräfte laufen davon. Ja, genau, das wollte ich. Das ist die Entwicklung deutscher Fondstypen. Und die Aktienfonds, das sind die, die mit diesem die gestrichelten, mit dieser steilen Kurve, die dann wieder abstürzt. Das war natürlich vor allem die New Economy. Aber das sind jetzt deutsche Fonds, respektive deutsche Fonds, die in Luxemburg auch stationiert sind, aber letztlich deutsche Fonds sind. Und die dickere rote Kurve, das zeigt den Bereich der Immobilien. Das heißt, es gibt hier durchaus ein etwas antizyklisches Verhältnis. Also die Aktienfonds sind teilweise an Attraktivität verloren. Und im selben Maße, wie die an Attraktivität verloren haben, sind die Immobilienfonds attraktiver geworden, weil sie in Zukunft sichere Erträge erwarten lassen. Das ist aber jetzt ein deutscher Fonds. Und so wie angelsächsische Fonds, aus dem Grunde, den Sie genannt haben, auch der Risikodiversifizierung und weil in England, in den USA und in Spanien bereits eine Immobilienbubble, also eine Blase besteht, wo Sie Angst haben, die könnte platzen. Das ist ein Grund, warum Sie auch nach Deutschland kommen. Aber es gibt auch viel Anlagekapital aus Deutschland, was seinerseits auch wieder in andere Länder geht. Also es geht übers Kreuz. Das ist eine allgemeine Tendenz, auch im Kontext der Risikodiversifizierung gehen auch die Deutschen dann woanders hin und auch die deutschen Fonds haben massiv an Vermögen zugelegt. Das ist nicht nur eine angelsächsische Spezialität.
Also über Fonds und gerade Private Equity Fonds im Immobilienbereich wird das auch noch gleich im Anschluss gehen. Also wird da auch noch stark Thema sein. Gibt es sonst noch weitere Fragen?
Ich habe noch eine Frage, und zwar geht es um die Aneignung des Kapitals im internationalen Maßstab. Da hast du zwei Thesen oder zwei Größen angegeben. Einmal die Privatisierung der staatlichen Eigentum und zum anderen das Protektorat Irak. Ich wollte zur Privatisierung einfach nur mal, weil es ja Ökonomie ist, fragen, da sind ja irgendwelche Zahlen auch im Hintergrund, welche Gewichtung das überhaupt hat. Mir fehlt irgendwie der Bezug zu dem Begriff Privatisierung der öffentlichen Haushalte oder des öffentlichen Eigentums.
Also,
viel zu allgemein irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, welchen Bezug die Privatisierung oder das Gewinne machen durch die Privatisierung beispielsweise zur Industrieproduktion eines Landes hat oder von Deutschland hat oder ähnliches.
Da muss ich habe jetzt keine Zahlen. Also was jetzt ein Anteil, also was beispielsweise jetzt die das Volumen der Privatisierung der letzten 15 Jahre zusammenstellt. Das kann ich, also diese Zahl, die habe ich jetzt nicht, weder von Deutschland noch von sonst einem Land. Aber ich denke, es ist offensichtlich, dass diese Zahl massiv zugenommen hat. Und wenn wir noch einen internationalen Vergleich oder das auch einen internationalen Kontext stellen, ist beispielsweise, um vielleicht nicht eine Parallele zu Irak, aber einfach zur internationalen Situation zu bringen, beispielsweise ein großer Teil von Investitionen, also die in den Statistiken der Direktinvestitionen aufgeführt sind, die nach Lateinamerika gingen, beispielsweise nach Argentinien im konkreten Fall, sind letztlich Pseudo-Direktinvestitionen, weil die nur dazu gedient haben, ehemalig öffentliches Eigentum zu erwerben. Beispielsweise die spanische Telefonica erwirbt die argentinische Telefongesellschaft, aber ohne jetzt da groß zu investieren. Aber da wird bereits, das sind mehr als die Hälfte jener Direktinvestitionen, geht durch den Kauf oder wird für den Kauf von öffentlichem Eigentum eigentlich verwendet. Aber jetzt im deutschen Kontext, diese Zahl habe ich jetzt nicht aufgearbeitet, also wenn man jetzt die großen Privatisierungen einerseits auf der Ebene des Bundes und dann die unzähligen Privatisierungen auf Gemeindeebene, Städteebene zusammenzählt. Diese Zahl habe ich nicht, aber ich bin überzeugt, dass wenn man das machen würde, dass man zu einem enormen Betrag käme. Schon alleine, wenn man nur die Wohnungen ansieht, das habe ich jetzt noch kurz zusammengestellt, aber ich glaube, das haben andere auch gemacht, da können wir nachher noch darüber diskutieren, das sind das enorme Beträge.
Ja, danke. Ich würde jetzt noch eine Frage zulassen und dann zum Wohnungsprivatisierungsblock übergeben. Bitte.
Ja. War mal großartig, Jana hat es genannt. Die Linke war mal großartig seit Urvätern an in der Analyse, aber sehr nebulös in der Entwicklung von Strategien zur jetzigen Politik. Gesellschaftliche Transformation jenseits der Eigentumsverhältnisse hieße Revolution ohne diese Möglichkeiten, die als Gegenstrategie des Kapitals sind, zu berücksichtigen. Kann man ja als Ideal hinstellen, aber ich sehe es ja als sehr unkonkret. Konkreter waren verschiedene Gegenstrategien auf dem eigenen Gebiet des Kapitals. Die Gemeinwirtschaft ist völlig gegen die Wand gefahren und ist nichts mehr. Es gibt einige Versuche mit Fonds zum Beispiel in dem eigenen Bereich sie zu irritieren. Was ist damit? Ist diese Gegenstrategie überhaupt möglich? Und was bedeutet diese Transformation, wenn nicht auf dem Gebiet des Eigentums selber? Das ist sehr wichtig auch bei den Wohnungsbaugesellschaften bzw. Genossenschaften. Gibt es da Gegenstrategien, um dagegen auf dem eigenen Gebiet was zu erreichen?
Das ist ein süßes Vertrauen, auch auf dem nächsten Block. Mhm.
Ja, also ich sage jetzt zu Wohnung nichts, aber ein Beispiel. Privatisierung im Gesundheitswesen. Wie ausgehend von dem, was ist. Es werden unzählige Krankenhäuser privatisiert. Es ist ein neuer, medizinisch-pharmazeutischer Komplex sich am Herausbilden, wo praktisch neue Krankenhauskonzerne entstehen werden, in enger Zusammenarbeit auch mit Pharmaunternehmen. Es stellt sich die Frage, was wollen wir? Einerseits, der erste Punkt scheint mir rein defensiv zu sagen, wir sind gegen Privatisierung, prinzipiell. Nein, Schluss. Und auch nicht irgendwelche komischen Deals von 51% öffentlich, sondern einfach nein, Punkt, Schluss, erstens. Zweitens heißt es aber nicht, dass man die öffentliche Gesundheitsversorgung, so wie sie bislang organisiert war, auch verteidigt. Selbstverständlich nicht. Sondern es geht darum, dass Gewerkschaften, Patientinnenorganisationen, andere interessierte Bürgerinnen versuchen, einen Dialog zu entfachen. Erstens, wie soll ein guter öffentlicher Dienst aussehen? Wie können die Arbeitsbedingungen gut sein? Und wie sind auch die Dienste gut für Patientinnen, Patienten, für Bürgerinnen und Bürger? Und dann kommt man auf eine völlig andere Ebene. Dann kommt man nicht auf die Ebene der betriebswirtschaftlichen Effizienz, sondern man kommt auf die Ebene, wie am ehesten Bedürfnisse erstens mal ausgesprochen werden durch die Menschen und zweitens, wie im Dialog dann versucht wird zu ermitteln, wie man denen am ehesten entsprechen kann. Und dann kommt man in eine völlig andere Logik hinein. Und ich denke, es geht mal darum, bei Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und so weiter überhaupt mal diese Logik umzubrechen, weg von diesem Dogma der betriebswirtschaftlichen Effizienz, was komplett in die Irre führt, was nichts zu tun hat mit einer Bedürfnisbefriedigung. Und wenn man mal diesen Dreh gemacht hat, dann kann man Schritt für Schritt wieder neu aufeinanderbauen. Und dann kommt man unweigerlich, und zwar sehr, sehr schnell darüber, wie ein Krankenhaus organisiert wird. Wer hat die Kontrolle über die gesamte Maschinerie? Wer hat die Kontrolle über die Ressourcen? Und dann ist man sehr schnell, wenn man nur schon 5 Minuten nachdenkt, bei der Eigentumsfrage. Wie die dann beantwortet wird, das ist eine Frage des Kräfteverhältnisses. Aber zum Vornherein bereits einen Bogen um diese Frage herumzumachen, das halte ich für einen Fehler.